Hallo und herzlich willkommen zum Algentalk. Mein Name ist Boris Rogosch und ich werde mich mit verschiedenen Menschen unterhalten, die alle auf die eine oder andere Art mit dem Thema Algen und Essen zu tun haben. Ich möchte herausfinden, was meine Gesprächspartner so faszinierend an Algen finden. Was macht diese so einzigartig und warum sollte man sie auf jeden Fall essen? Was lässt sich konkret daraus zubereiten und vor allem wie? Vom Meeresbiologen über den Algenfarmer bis hin zum Koch werde ich ganz viele Menschen treffen und wir sprechen über Algenanbau, Umweltaspekte, die Algenernte, die Verarbeitung, die wertvollen Inhaltsstoffe und natürlich auch über den Geschmack. Und unser Gast in Episode 2 des Algentalks ist der Kieler Koch Botho Stein. Botho hat in der norddeutschen Spitzengastronomie gelernt, ist dann aber nach Frankreich gegangen und hat dort in Sterne-Restaurants die Algenküche kennengelernt bzw. sich intensiv mit Algen auseinandergesetzt und bringt uns auch ein ganz spannendes Rezept zur Zubereitung von Algen mit und erzählt uns, wie er heute sogar die Algen in die Produktion von Convenience-Produkten einfließen lässt. Dieser Podcast ist im Rahmen des Interreg-Projektes Algae Food entstanden. Die deutsch-dänischen Partner hinter diesem Projekt haben sich zum Ziel gesetzt, Algen in der regionalen Esskultur als Teil einer gesunden und nachhaltigen Ernährung zu etablieren und als Lebensmittel bekannter und beliebter zu machen. Und da habe ich gesagt, da bin ich gerne dabei, weil ich finde Algen auch höchst spannend und freue mich sehr auf die Gesprächspartner, die wir in diesem Podcast begrüßen werden. Also, ganz viel Spaß bei Episode 2 des Algentalks mit Botho Stein. Los geht's. So, Botho Stein. Schön, dass wir uns treffen hier in Kiel. Kieler Jung.
Das kann man so sagen.
Und Koch seines Zeichens, oder sagst du nicht mehr Koch? Oder früher Koch, heute Unternehmer, heute kochender Unternehmer. Oder
ja,
wie?
Ja,
wie würdest du dich bezeichnen?
Ich würde tatsächlich noch sagen Koch, auf jeden Fall. Das ist, da bin ich stolz drauf. Und natürlich bin ich auch stolz darauf, Unternehmer zu sein, aber das ist durchs Kochen. Und Kochen ist der Katalysator, das Vehikel, die Emotionen, die das Unternehmen dann eben auch gut werden lässt, so für mich.
Es ist ja der Kern deines Schaffens.
Ja.
Wir erzählen aber gleich nochmal, was du machst oder was ihr macht. Wir sitzen aber heute zusammen, weil wir das Thema Algen zu fassen haben.
Unbedingt.
Und mit Algen musstest du dich, das stellen wir gleich fest, beschäftigen. Du hast ja hier in Kiel gelernt, Kieler Kaufmann,
jo,
im Sternehaus.
Ja.
Und bei Matthias Appelt.
Ja.
Und hast du noch ein bisschen was gelernt?
Absolut. Grandios. Unfassbar, ein Glücksgriff, so, weil ich war damals, der Liebe wegen, war ganz klar, ich bleibe in Kiel, so. Man hat ja irgendwie so als junger Mann immer diesen Rausgehhunger, und dass dann Matthias Appelt kam, das war super, weil so war es dann gar nicht mehr so schlimm, dass man in Kiel bleiben musste.
Das war dann auch so ein bisschen Internationalität, ne? Internationale Gäste und so. Ja, oder doch. Du hattest gar keine Zeit, wahrscheinlich dann über was anderes nachzudenken, ne? Als das.
Das war sehr, also gut, man war ja noch jung und das war auch kein Problem, dann irgendwie nochmal feiern zu gehen und dann den Frühdienst, den ich zum Glück nicht viel machen musste, weil irgendwie Matthias auch erkannt hat, dass ich Bock habe auf Kochen. Und Frühdienst ist ja sowas in der Kochausbildung, das machen die
Azubis. Ist der Strafdienst.
Ist der Strafdienst, beziehungsweise die, die nicht liefern, die werden ja auch nicht beliefert. Und dann, ja, und deshalb war das toll, dass der Frühdienst nicht so oft der Fall war, sondern ich wollte auch abends und um den wirklichen Service mitzubekommen, ne?
Und wie kam das, dass du eine Kochausbildung machtest? Hattest du schon immer eine hohe Affinität dazu oder?
Das war so ein bisschen das Thema bei uns zu Hause. Hat Mama immer klassisch im Alltag gekocht und wenn dann aber Besuch kam an den Wochenenden, dann war Papa am Zug und ich habe einfach gemerkt, dass Papa irgendwie durch das mit dem Kochen unsere Gäste immer so massiv verzaubert und beglückt hat und sozusagen der Mann der Stunde war. Und damit war es für mich, das habe ich mir als kleiner Junge immer so angeguckt, das fand ich krass, wie viel man eben mit Kochen an Emotionen hervorbringen kann und so, ich sag mal, fast der Held ist, ja, also jetzt übertrieben gesagt, so diese besondere Geschichte zuzubereiten.
Ich finde das gar nicht übertrieben.
Wie hast du denn jetzt hier den Reverraten gemacht? Erzähl doch mal. Und das hat sich aber gelohnt, dass wir jetzt aus dem Sauerland angereist sind oder was, weißt du? Und das fand ich als kleiner Junge krass, wie man wie das geht. So, das war so für mich also der erste Einblick in, ja, krass, damit kannst du Leute richtig happy machen. Und da habe ich mir gedacht, das will ich auch können. Und da habe ich natürlich bei Papa immer so ein bisschen geguckt, wie der das macht. Und das ist auch bis heute tatsächlich, und das ist, weil es ja auch emotional ist, immer noch einer der besten Köche, die ich so kenne.
Ja.
Wenn er das jetzt hört, wird er abkotzen. Aber ja, dann sagt er, Quatsch, das ist appetitlicher Alltag, was ich mache.
Appetitlicher Alltag, das ist auch ein schönes Wort. Ja. Aber natürlich hast du natürlich sonst so eine leichte Färbung. Ne? Einmal ob der Tradition, ob der Blutsbindung, da musst du schon so ein bisschen verblendet sein, wahrscheinlich.
Absolut. Würde
er jetzt sagen. Ohne dass ich seine Küche kenne. Kocht er denn traditionell oder ist er eher?
Traditionell.
Ja.
Aber auch dann immer wird, also es ist alles tippitoppi. Es ist wirklich eine Akkuratesse. Die Küche ist geleckt. Also du siehst nicht, was passiert ist. Das fand ich natürlich auch beeindruckend, ne? Weil wenn du irgendwo anders zu Gast bist, dann werden ja mal so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, die Küche brennt und Papa hat das irgendwie auch das geschafft. So.
Wahnsinn.
Und das war wunderbar, so eine gute Schule.
Aber Hobbykoch.
Aber jetzt auch keiner, der das so, jetzt kein, ich habe einen Thermomix zu Hause, Hobbykoch, sondern, ja.
Hast du einen Thermomix zu Hause?
Nein, und wenn ich einen hätte, würde ich es auch nicht sagen. Also ich finde immer so, es ist so, ja, so dieses, ja, ich habe ja auch einen Thermomix. Also diese Gespräche in der Küche, auf einer Küchenparty, ne, wenn dann so Leute kommen und das Erste, was, ich habe ja einen Thermomix zu Hause.
Ich habe auch keinen.
Können wir auch, ich will jetzt keine Werbung machen für Thermomix. Kriegt man geile Pürees mit hin.
Das ist doch das Einzige, ne?
Und auf Caterings kannst du Suppen und Pürees schön heiß halten, ohne dass sie anbrennen.
Das ist doch das Einzige, wofür man die nutzen kann.
Tippitoppi,
oder?
Ja.
Ansonsten, aber... Wir verlassen dieses Terrain.
Ja.
Als du durch warst mit der Ausbildung, was war dann?
Dann war natürlich irgendwo klar, es muss weitergehen und es muss richtig weitergehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dadurch, dass ich auch gerne lese, so wo ist Kochkultur geprägt worden? Und dann hast du natürlich so Leute, ganz große Leute, die zu denen du einfach hochguckst als junger Koch. Und das sind nun mal Franzosen. Und dann war klar, okay, es muss aber auch Küste sein. Ich hatte keinen Bock auf Megametropole. Ich wollte jetzt auch nicht, mich so richtig durchnudeln lassen in so einem Drei-Stern. Also ich habe gedacht, es muss schon irgendwie nachvollziehbar sein. Ich wusste, ich war wahnsinnig überzeugt von mir. Ich hatte so bei Kochwettbewerben mitgemacht, hatte sehr gut abgeschlossen, hatte auch eine super Ausbildung. War wahnsinnig stolz. Dann kam ich immer so zurück in die Berufsschule und dann sagte die Englischlehrerin, Englisch an der Kochberufsschule auch, egal, sagte dann, ja, jetzt bild dir da aber nichts drauf ein, du bist ja auch nur der Einäugige unter den Blinden. So.
Oh.
Und dann dachte ich so, okay.
Erstmal schön downsizen.
Genau, downsizen. Und das war dann aber lustig und dann habe ich mir so gedacht, okay, das muss schon richtig sein. Und dann habe ich geguckt und dann habe ich mir gedacht, ich wollte auch Sterneküche. Nicht, weil ich denke, dass das Nonplusultra ist, aber ich wollte es wegen der Technik und wegen der Finesse. Mhm. Ja, und dann ist es nach Nantes gegangen. Wunderbare Stadt, unterschätzte Stadt. So ein bisschen, ich weiß nicht, wenn man das jetzt auf Deutschland übersetzen sollte, wäre Paris vielleicht natürlich Berlin und Nantes vielleicht so wie Leipzig, so von der Kultur und von der Jugend. Und,
Ich war bewusst noch nie in Nantes. Also lohnt sich das.
Ist ein Fehler, muss man machen.
Okay.
Ist grandios, wahnsinnig viel Kultur.
Ja.
Unfassbar, was die Stadt aus sich gemacht hat. Also von der Geschichte und das ist auch vielleicht wichtig, um dann das Thema Algen auch so ein bisschen wach zu küssen. Die Loire fließt durch Nantes und Nantes hatte früher, ich glaube, ich weiß es nicht genau, ich bin mit Zahlen nicht so gut, aber ich glaube so, was war das, 60er, 50er Jahre höchste Alkoholabhängigkeitsrate der Französischen Republik und hatte, also ganz früher florierte es irgendwie durch den Handel und die Schiffe sind da reingekommen und dann ist es richtig bergab gegangen mit Nantes und dann gab es natürlich Schiffindustrie, die lag auch irgendwann brach und dann hat Nantes es eben geschafft, mit EU-Geldern diese ganze Industrie, diesen ganzen Schrott umzuwandeln und haben so die alten Kräne, da haben sie Hotelzimmer reingebaut, dann haben sie aus diesem ganzen Schrott, haben sie so sich bewegende Elefanten gebaut, der durch die Stadt läuft und du hast die Voyage à Nantes, wo Künstler aus der ganzen Welt in der Stadt Kunstwerke, das können Telefonzellen sein, die abgedichtet werden, die zum Aquarium umfunktioniert werden oder gigantische Schlangen.
Da muss man ja wirklich hin.
Ja, und die Stadt,
absolut.
Ja, also es ist grandios, es gibt durch die Loire, also die Stadt schafft es auch irgendwie dann Personal von der Stadt abzustellen, die einen großen Grill betreiben an der Loire, und du musst einfach nur dein Essen mitbringen, und die Stadt hat da wirklich Leute abgestellt, die im Sommer diesen Grill betreuen, und das ist wahnsinnige Lebensqualität. Ne, du gehst auf den Markt, du kaufst dir was ein, dann setzt du dich in einen Café, bestellst dir eine Flasche Schaumwein, Champagner, was auch immer, machst ein paar Austern oder was auch immer, isst ein bisschen Käse. So, und das war natürlich als junger Mann auch in so einer Zeit
nach hoher Lebensqualität.
Wunderbar. So. Wunderbar. Und da natürlich auch ganz klar das Thema Algen, ne? Also das Pays de la Loire in der Bretagne gelegen, wo Nord eben ist. Das Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, Atlantide, heißt das, mit dem Patron Jean-Yves Géo. Wunderbar und ganz klarer Fischbezug.
Wie bist du da hingekommen? Hast du dich einfach beworben? Oder
da habe ich mich einfach
über Empfehlung.
Einfach beworben, und ich hatte auch ein Praktikum dort geleistet, als ich Azubi war.
Ach so, da bist du da schon mal hin.
Genau, und das war dann anscheinend so, dass sie gesagt haben, ja, denn der Deutsche soll mal herkommen.
Da gab es die Connection schon und dann durfte er kommen, ja.
Genau.
Sprachlich wahrscheinlich erstmal schwierig am Anfang.
Ich war wahnsinnig überzeugt von mir. Ich hatte ein Ego von hier bis nach Peru und bin dann da rein, dachte ich, ich kann das, ne, auch aufgrund dieser Ausbildung und so diesen Kochbewerben, die ich gewonnen hatte. Und dann bin ich erstmal richtig auf die Schnauze gefallen. Ich habe kein Wort verstanden. Die alten Chefkellner, die sind dann da reingekommen, Klapptür auf, patz, annonciert, und dann, ich habe kein Wort verstanden. Ich war lost, und das hat Zeit gekostet, und wenn man eh noch nicht in diesem à la carte Business so solide ist, weil das geht nur über Zeit.
Du hast dir wie im China-Restaurant die Nummern gewünscht. Ne?
Genau.
39, 43.
Genau. Das wäre es gewesen. Ja. Aber ich war so einer Scheiße, an dieses Konstrukt habe ich gar nicht gedacht, an die Möglichkeit. Also das erste halbe Jahr bin ich nur hinterhergerannt.
Oh.
So, ganz, ganz hart. Abends lag ich heulend im Bett, kein Scheiß.
Ehrlich?
Ja, du bist dann ja auch irgendwie weit weg von zu Hause, und es hat mir eigentlich nie was ausgemacht, aber wenn du dann wirklich Feuer kriegst auf einer anderen Sprache und auch nicht in deiner Muttersprache dich sozusagen verteidigen kannst, weil das will man ja immer, und irgendwann habe ich auch aufgehört und habe einfach nur noch abgenickt, weil das ist auch am effizientesten.
Und also, auf welchem Posten warst du dann? Wie hast du angefangen?
Garde-Manger, klassisch angefangen, ist halt einfach so, da musst du dich dann beweisen.
Und dann hast du auch noch ein neues Produkt, ne? Dann hast du auch noch Algen plötzlich zu fassen.
Dann hast du Algen plötzlich zu fassen.
Hattest du vorher wahrscheinlich noch nie mit gearbeitet, oder?
Tatsächlich nicht, außer so für, ich sag mal, so Dashis. So dieses Japan-Thema, wo Kombu natürlich irgendwo gelernt ist.
Ja.
Aber auch da, das hatte ich überhaupt, also das Alge ist ja wahnsinnig sensibel. Und bei so einem Dashi, als ich dann da angefangen habe, da wollte ich mal ist ja Umami am Ende, können wir ja vielleicht gleich noch drüber quatschen. Habe ich dann da so ein Dashi aufgesetzt und bin dann was irgendwie holen gegangen, kam wieder und dann war das am Kochen und dann gab es erstmal einen riesen Einlauf.
Geht ja nicht.
So, und dann, aber am Ende des Tages.
Müssen wir vielleicht einmal kurz erklären. Ja. Also es darf nicht kochen, es darf nur erhitzt werden, ne? Auf wie viel? Knapp vor Kochen, ne?
Oder? Genau. Also ganz wichtig, diese Extraction à froid. Also ein Kaltstart und dann arbeitest du eben mit der...
Ach, das muss wirklich kalt hochgefahren werden.
Genau, sogar am besten, wir hatten dann einen Gastkoch, der kam extra aus Tokio für so ein Food-Festival und der hat uns das dann nochmal richtig gezeigt, das wurde sogar mit Eiswürfeln aufgesetzt.
Nein!
Ja, und es gab dann verschiedene Dashis. Also Dashi vielleicht ganz kurz ist eigentlich die Kombu-Alge.
Zuckertang?
Zuckertang kannst du...
Haben wir hier vor uns übrigens.
Ja.
Ne? Süß, ne?
So ein süß.
Zuckertank. Kann ja ein paar Meter lang werden, das Ding.
Richtig lange Mopeds. und dann, wenn du sie kriegst, ja meistens durch Salz konserviert, sind das dann so richtig große Platten, die du dann brichst. Und irgendwie so, es gibt ja dann auch, wenn man noch nicht ganz so erfahren ist in diesem Thema und in dieser ganz subtilen Japan-Küche, du denkst ja als deutscher Koch manchmal so, viel hilft viel. Rock'n'Roll, da muss jetzt eine richtige Platte rein, das muss geil werden. Und dann haust du da noch einen Arsch voll Katsubushi, hier die gehobelten Bonito-Flakes rein. Und dann
läuft das schon.
Und dann läuft das schon.
Und dann ballert und, das Ding.
Genau. Und dann, aber da diese Subtilität eben, um diesen Grundstock zu bekommen. Ganz wichtig auch noch die kleinen getrockneten Mini-Sardinen. wo der Kopf abgeknickt werden muss, weil der macht den Dashi nachher bitter. Also dieses ist so ein Triumvirat, die kommen ja auch noch rein.
Immer?
Es gibt verschiedene, aber das ist so das, wie ich es dann eben gelernt habe.
Okay, aber das ist...
Und das als Basis für alles. So,
und das kochte jetzt bei dir lustig, weil du einmal um die Ecke gegangen bist.
Genau, und das war natürlich die erste Rüge und das war mir auch damals gar nicht so klar. Ich dachte, das kann man ja so ein bisschen kochen lassen, ja, oder was sollte schief gehen, aber diese Affinität für dieses ganz Subtile, was am Ende aber so viel Druck beim Essen erzeugt. Also die Erzeugung von so einem Dashi oder so einem, ich sag mal, ist ja auf Bauerndeutsch, also kannst ja auch einfach sagen Gewürzsud, wenn du so willst. Die Erzeugung ist so ein subtiler Prozess, aber wenn du das dann eben einarbeitest, dann erreichst du richtig Fulminanz und du kriegst einen Geschmack, den du, wenn du es richtig gut machst, nicht schmeckst, aber du würdest es merken, wenn es nicht da wäre. So, wenn es nicht da wäre, wenn du das zweimal machen würdest, einmal mit dem Dashi, den Ansatz für eine Beurre Blanc zum Beispiel und einmal ohne, du würdest einen massiven Unterschied schmecken, aber eben nicht schmecken.
Ja, er ist da, aber du kannst es auch nicht erklären wahrscheinlich. Ja. Als Laie kann man nur sagen, das ist besser, das hat mehr Intensität, mehr Körpervolumen, wie auch immer.
Mehr Druck, ja.
Mehr Druck. Aber du sagtest das gerade, wollte ich gerade fragen. Also für Beurre Blanc habt ihr es eingesetzt. Wofür würde ich ein Dashi noch einsetzen?
Du kannst es natürlich, also sobald du die Bonito-Flocken und diese getrockneten Sardinen reinmachst, hat es ganz klar dann diese Verortung beim Fisch. Mhm. Du kannst das aber auch einfach nur plain mit Kombo machen. Und dann wird es zwar von vielen mit dem Thema Fisch assoziiert, weil es eben mehr ist, aber es hat eigentlich gar nichts mit Fisch zu tun. Also es passt natürlich, die Verortung so. Ja, so, aber an sich im Kopf bei vielen Menschen ist das Thema dann Fisch. Wie wenn du zum Beispiel eine Räuchermayonnaise machst, denken alle, das schmeckt nach Lachs, weil sie das mit Räucherlachs assoziieren. So, das kommt oft. Aber grundsätzlich kannst du, wenn du das, um auf deine Frage zurückzukommen, sobald du da Bonito oder getrockneten Fisch dabei hast, ist es mit allem, was mit dem Thema Fisch zu tun hat. Aber du kannst es eben auch entweder als Alge so oder einfach als klassischen Stock mit ein paar Pilzen dann wunderbar in das Thema Jus, zu jeglichem, auch zu Rotkohl, zu Ente im Winter, wenn du da so ein bisschen zwei, drei Blätter Kombu im Rotkohl ziehen lässt, hast du eine unfassbare Geschmackssteigerung.
Echt?
Ohne jegliches Gefühl von Fischigkeit oder dergleichen.
Da bin ich ganz froh. Ich habe so ein paar getrocknete Blätter zu Hause.
Probier mal aus. Also das ist,
und wie lange halten die in getrockneter Form? Was würdest du sagen?
Also Deutschland hat ja diese Manie mit dem Thema Mindesthaltbarkeitsdatum.
Ja, also Manie, da steht nichts drauf.
Die sind ewig. Also ewig und drei Tage, dadurch, dass sie eben so hart gesalzen sind, hast du da eigentlich keinerlei Sorgen mit. Ne? Frisch ist natürlich was anderes, aber die halten ewig.
Aber da kann ich mir vorstellen, dass du da erstmal rangeführt werden musstest. Und dann noch der Japaner da, der sagt, also Kinder, so ist mit geeistem Wasser.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Sag mal, und diese, das interessiert mich jetzt, diese Sardinen mit dem abgeknickten Kopf, kriegt man die auch hier?
Die kriegst du in sehr gut sortierten Asialäden, wobei ich mag das Wort Asialaden nicht, weil das irgendwie so, ich habe einen heulen Respekt vor diesem Kontinent. Kommt so
alles zusammen, ne?
Genau. So
wie, und dann, ich mag die asiatische Küche, ja, ich mag auch die europäische Küche. Ja.
So ähnlicher Ding. Vergleich. Genau, und dann, ja, und jetzt gehe ich, heute Abend gehen wir zum Chinesen.
Ja.
Ne? Also so dieses, ne, wenn du dich mit Großvatern unterhältst. Mhm. Nee, genau, aber du kriegst es in einem sehr gut sortierten Asiamarkt, um bekommst du das schon. Und ja, am Ende des Tages müssen es auch nicht diese kleinen Babysardinen sein. Du kannst auch einen gesalzenen Fisch nehmen, so eine Art Stockfisch. Ne? Wenn du dann irgendwie in Portugal bist, Bacalhau oder so, das hat ja...
Könnte ich auch eine Sardelle nehmen?
Könntest du auch machen, selbstverständlich.
Die hat ja auch ordentlich Bums.
Die hat ordentlich Bums.
Oder übertüncht die das?
Natürlich hast du dann... also dieses Algenaroma ist sehr, sehr subtil und die Dosis macht das Gift. Das ist einfach so. Also da kommt es dann schon auf ein gutes Verhältnis an.
Was habt ihr denn, also Kombu, was habt ihr denn noch verarbeitet? Weil wir gerade dabei waren, unbekanntes Terrain und unbekannte Produkte. Also jetzt bleiben wir mal bei Algen. Weil da gibt es ja eine Tradition, nicht? Also Bretagne, glaube ich, wie Irland und Norwegen eigentlich weniger noch, aber Bretagne ist ja eigentlich, da gehört es ja auch dazu.
Unbedingt. Es ist ein wahnsinnig nährstoffreiches Meer, deshalb an der Stelle. Und deshalb reif oder gedeihen Algen dort eben so gut.
Mhm.
Und es waren tatsächlich die Meeresspaghetti, ganz, ganz viel. Kombu am allermeisten. Und dann natürlich, und das kennt man ja, Nori. Also das Nori-Blatt, das ist ja, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren durch das Thema Sushi irgendwo so im Kopf der Leute. Das war, also Dulse noch ein bisschen.
Ja.
Und das ist es im Großen und Ganzen. Und du kannst ja, ich sag mal, beim Thema Algen gibt es zwei oder ja doch eigentlich zwei Wege, um sie in der Küche einzusetzen. Zum einen eben in dann verwässerter, also nicht verwässert, weil es ist ja konzentriert, aber in einer flüssigen Form, dass du quasi dass die Aminosäuren, das Umami, die Aminosäuren, diese Verbindungen, die im Übrigen in Algen eben ganz, also gerade bei Kombu, sind die geöffnet und nicht verschlossen. Also du hast diese Aminosäurenketten, die eben wahnsinnig in einer sehr hohen Anzahl bei Kombu dann eben extrahiert werden können und für diesen Umami-Effekt sorgen. Und dieses Belohnungssystem im Kopf so, oh, da kommt jetzt, also wenn du Umami schmeckst, dann sagt der Körper, geil, jetzt kommen Proteine, mhm. das tut mir gut. Und das geht halt einmal über diesen Stock, über diese Brühe.
Ja.
Und dann geht es aber eben wirklich auch, ich sag mal, mit einer gewissen Textur. Man kennt es ja von den Ramen zum Beispiel, wo dann eben diese Nori-Blätter entweder in so Julienform eingesetzt werden oder diese Nori-Blätter eben so über so einem, über so diesem japanischen Holzkohlegrill so ein bisschen angeröstet werden für noch mehr Dampf und dann eben zum Teil ja zu einem Sushi sozusagen live gereicht werden. Und das ist also Nori, Dulse, Meeresspaghetti und Kombu. Und das ist eben, Kombu ist so Godfather.
Mhm. Und Kombu ist, hast du immer, ne? Wahrscheinlich, genau. Ja, weil du es vielfach einsetzen kannst. Aber Kombu, ich sage immer nochmal Zuckertang, weil wir das ja, weil wir immer zwischen den Begriffen springen. Also wir jetzt nicht, aber in dem Algenthema. Würde ich das auch so in irgendeiner Form in irgendeinem Gericht unterbringen? Als Blatt?
Genau, also da ist es natürlich durch die Textur, wenn man raufbeißt, hast du einen gewissen Kauwiderstand. Mhm. Also musst du das Thema schon in ganz feinen Streifen. Und dann ist es natürlich im eingeweichten Zustand wirklich sehr, auf die Konsistenz musst du Bock haben. Sagen wir es so. Und das ist vielleicht das auch.
Klingt ja schon mal, klingt schon eine leichte Ablehnung.
Ja, und es ist auch wirklich ein bisschen, ich sag mal, doll vom Geschmack, wenn du so darauf rumkaust. Und dann kannst du es natürlich irgendwie witzig marinieren. Aber dann ist eben halt auch die Frage, was ist es dann noch? Dann kommt zwar immer noch so dieses, Aminosäuren-Ding, der Körper denkt, jetzt kommt Protein und das ist, davon willst du dann mehr. So dieser, das löst diesen, ich sag mal, am Ende des Tages Chips zum Beispiel. Ne? Das ist
wollte ich gerade sagen, könnte ich die eigentlich frittieren? Was passiert dann, wenn ich die so ins.
Genau, dann das geht tatsächlich. Aber ist natürlich auch von der Stärke des Blattes, im Gegensatz jetzt zu Nori zum Beispiel. Ja. Und da wurde ja getrickst. Also der wenig kulinarisch Versierte kennt dieses Nori-Blatt und denkt, das ist eine Alge, aber es ist schlussendlich wird die Alge püriert und dann glatt gestrichen, hauchdünn. Und dadurch hast du eben eine sehr, sehr dünne, schöne Konsistenz. Und das könntest du hier dann eben auch machen. Und da sind wir wieder beim Thermomix. Und dann kriegst du das Ganze eben püriert, glatt gestrichen, hauchdünn, gepresst. Und dann wird es wieder viel, viel schöner vom Mund gefühlt.
Ich wusste das mal, aber ich hatte das total verdrängt mit dem Nori-Blatt. Ja, das ist ja einmal geschreddert.
Richtig.
Und dann wieder so wie man das früher, so wie Esspapier. So, so die Konsistenz ist ja auch so ähnlich. Wieder ein bisschen dünner.
Unbedingt.
Ganz genau. Also wenn ihr tauchen geht, nicht nach dem Nori-Blatt
suchen. Tauchen. Also schon, aber dann ist es halt nicht genau.
Genau.
Und da ist dann natürlich das Thema Meeresspaghetti. Also ich bin jetzt kein Biologe, deshalb, also ich die lateinischen Begriffe dafür.
Tut die mir haben leid. Wir schon von anderen gehört.
Wunderbar. Und da ist das Thema Meeresspaghetti zum Beispiel super geil, weil die hat eben so diesen Crunch und auch ein bisschen so einen von sich aus würzigeren Geschmack. Ja. Und da ist es dann zum Beispiel super, super geil, das so ein bisschen im Blender so anzublenden, dass du noch so feinere Stückchen hast und dann machst du dir aus, dann haust du richtig auf die Kacke, dann hast du noch Parmesan, auch nochmal Umami und dann ein bisschen Paniermehl, Butter und daraus machst du dir dann so eine Art streichst du auf ein Blech aus und schneidest dir dann dem Stück Fisch entsprechend ein Stück raus. Das ist dann ungefähr so, ich sag mal, 2 Millimeter stark. Und dann brätst du den Fisch, legst die Kruste drauf, haust es unter einen Salamander. Und dann hast du eine, ich sag mal, wenn du jetzt ein Stück Steinbutt hast mit dieser Meeresspaghetti, Parmesan-Kruste, Bombe. Und dann hast du noch ein bisschen Beurre Blanc, natürlich das Frankophile, also die Beurre Nantaise, viel Säure, wirklich viel Butter und dann eben da auch in einem aufgegossen mit so einem kleinen Dashi, was wir eingangs hatten.
Ja, ja.
Und dann hast du Alge einmal substanziell als Textur in dieser Kruste mit einer anderen Würzigkeit, weil es ja die Spaghetti ist und dann eben so dieses ganz, ganz samtige von der Beurre Blanc mit dieser großartigen Tiefe von der
Kombo-Alge. Klingt sehr gut.
Ja.
Und da kann ich auch getrocknete Meeresspaghetti nehmen und die muss ich dann wässern eigentlich. Ne?
Also für die Kruste jetzt nicht.
Ja.
Einfach nur kurz anblenden, sozusagen.
Ach so.
Einmal so mit dem Paniermehl so, dass ich das alles so ein bisschen.
Also die muss ich nicht vorher einmal anfeuchten.
Überhaupt nicht.
Ja. Und wenn ich die anders nutzen will, was mache ich dann? Muss ich die dann in kaltes Wasser packen,
genau,
so eine Meeresspaghetti oder in warmes Wasser?
Nee, also wenn man es eilig hat, warmes Wasser macht, das geht es natürlich schneller, aber am schonsten ist es, die im kalten Wasser einzuweichen und dann eben, weiß ich nicht, so für Pesti oder Salate, so diese, was man so zu Hause eher macht. Also ich soll jetzt nicht so arrogant hochgestochen hier, der redet von Steinbutt mit, aber also.
Wir haben ja hier jetzt zum Beispiel auch Heringsfilet mit Tangpesto.
Mhm.
Da ist, weil du gerade Pesto sagtest, da ist allerdings Blasentangpesto drin. Können wir gleich mal probieren.
Voll gerne.
Kommt aus Langeland hier. Das heißt, für einen Hausgebrauch kann man das auch schon mal einsetzen, ne?
Unbedingt. Und gerade das merken wir eben ganz stark mit Jus und Jar, wo wir eben auch Gläser für
schöne Verbindung jetzt. Musst du nochmal erklären. Jus und Jar ist nämlich deine Firma. Jus und Jar sagt es eigentlich schon, aber erklär mal, was macht ihr genau?
Genau, also wir bringen Klassiker ins Glas, vernünftig gemacht und greifen so ein bisschen dieses eingepennte Thema Convenience, was ein fürchterlicher Begriff ist und was überhaupt nicht einheitsbrei sein muss, sondern was auch laut sein kann, was auch bewusst ein bisschen kräftiger abgeschmeckt ist und versucht auch zeitgemäß das Thema Zeiteffizienz eben und Köchen auch einen guten Arbeitsplatz zu bieten und nicht dieses Metalldienst und bis in die Puppen, sondern eben Produktion und planbar. Und da ganz wichtig, um jetzt auf das Thema Algen damit zu kombinieren, wir haben ja im Moment einen wahnsinnigen, also was heißt im Moment schon länger, aber das Thema vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung steht halt wahnsinnig im Mittelpunkt. Nachhaltigkeit und wenn du dann ein großer Freund der Puttanesca bist, der Puttanesca-Soße, und dann aber Anfragen bekommst und das heißt ja, ich esse aber keinen Fisch.
Ja.
Verzeihung, ganz kurz, Puttanesca ist so Pasta nach Hurenart, auf Deutsch gesagt.
Ich wollte es nicht sagen, aber jetzt ist es raus.
Es ist raus, wir können es ja rausschneiden. Oder wir gesagt, FSK 18, das Wort Hure fällt. Und dann haben wir halt gesagt, Mensch, wir haben in Kiel Meeresgarten und da ist dann das Thema Meeresspaghetti anstatt der Sardelle in der Puttanesca. Und dann hast du eben die Meeresspaghetti anstatt der Sardelle, die Oliven und die Kapern, sehr, sehr gute Tomaten,
ein
bisschen Chili, Rotwein, that's it. Und da kann dann sozusagen, dass die Alge ein wunderbares Substitut sein, um auf Fisch oder Fleisch zu verzichten und trotzdem dieses Umami und diese Power zu kriegen.
Das ist gut. Das ist wirklich gut.
Ja, oder in der veganen Pho, die wir machen, da geht es halt auch, also entweder du machst es halt klassisch, Pho, Rindfleisch, oder und weil da eben auch die Frage danach war, Mensch, wie kriegen wir das vegan hin, beziehungsweise vegetarisch, haben wir dann eben tatsächlich mit ganz viel Sellerie, Pilzen und der Kombo-Alge, auch von Meeresgarten, macht immer Spaß, kann man hier so ein Großgebinde abholen und dann.
Naja, also man hast ja auch keine großen Entfernungen, ne?
Gehst
einmal rüber hier.
Richtig.
Und holst dir was ab.
Ja, und da ist es dann eben auch super.
Und, also, was wir festhalten, das finde ich nämlich total spannend. Also, es ist dann auch schon in der, ich sag mal, in den Manufakturen angekommen, bei euch angekommen und ihr verarbeitet das und produziert das quasi in Serie, was ich ja super finde, weil das ist ja so verbreitet jetzt noch nicht.
Richtig.
So, das ist dann auch wirklich als, benutze jetzt auch den Ausdruck Convenience Food, dann schon in Umlauf gebracht wird. wie ist denn die Reaktion da drauf, wenn es da heißt, wir nehmen jetzt statt Anchovy, nehmen wir jetzt Alge?
Das ist natürlich erstmal so, weiß ich nicht, ist das jetzt dann irgendwie trotzdem fischig, weil ich mag ja auch den Fischgeschmack nicht und dann sagt man, nein, fischig ist es nicht und dann wird sich rangetraut, aber und das ist eben auch noch ein ganz großer Punkt und dann ist wieder um deine eingangs erwähnte Frage so, bist du Unternehmer oder Koch? Es ist ein unique selling point und das ist sexy, wenn du sagst, okay, Mensch, wir arbeiten da mit Algen. So, es ist unerforscht, das Meer gibt es her, und dann kannst du eben sagen, okay, weil am Ende des Tages gibt es diverse Mitstreiter, die das Thema Convenience, so schrecklich wie dieser Begriff auch irgendwie ist und so wenig emotional, wie der auch klingt, die das Thema machen und da musst du halt gucken, welchen Weg gehst du so und wie hebst du dich ab und da ist das Thema Alge dann natürlich sowas A, zeitgemäß und eben B, dann wirklich ein unique selling point, weil eine Puttanesca mit Algen sucht die mal auf dem Markt.
Ja, und du hast natürlich die Story noch dazu, ne? Du sagst ja nicht, ich habe das da in der Bretagne eingesetzt, da wo sie es schon ganz, ganz lange machen,
ja.
Und da hast du die Erfahrung gesammelt, ist ja auch nochmal was wert. Finde ich.
Unbedingt.
Ne? Also unbedingt. Natürlich kann man sich das auch alles selber aneignen, aber wenn man sieht, wie damit gearbeitet wird an Ort und Stelle und wo es auch eine Tradition hat, ist es natürlich was ganz anderes.
Ja, unbedingt. Ja,
cool. Das ist welche Zukunft gibst du denn der Alge? Oder dürfen wir die Alge nicht verallgemeinern?
Also ich würde auf jeden Fall sagen verallgemeinern. Also nicht nur das Thema Küche ist wahnsinnig spannend, sondern auch das Thema, ich sag mal, Material. Also wir merken es ja, wenn wir Gläser versenden, du hast wahnsinnig viel Verpackungsmüll und das ist unschön. Und da kann man natürlich mit der Alge oder aus der Alge eben auch, ich sag mal, Polsterflips oder so in die Richtung denken. Wird ja auch schon als Dämmmaterial benutzt, da sind die Dänen ganz stark.
Stimmt, ja.
Aber gut, wir sind kulinarisch unterwegs. Aber
wir können uns die auch hier, wie die Kombut-Alge, die wir hier vor uns haben, können wir uns auch aufs Gesicht legen, glaube ich.
Ja, also, ist wunderbar. Ja, gestern, gerade wir Köche, die immer so verbraucht sind.
Ne? Ja, also du siehst aber nicht verbraucht. Also gestern bei den 30 Grad wäre das wahrscheinlich sehr erfrischend gewesen.
Das kannst du laut sagen. Ja, also wer braucht da noch eine Gurkenscheibe? Ne?
Braucht noch einer einen Zuckertank fürs Gesicht? Ja, ist der schön gekühlt?
Hätte den gerne auf 2,4 Grad.
Ja, das wäre herrlich, ne? Ja, und dann ein bisschen knabbern, obwohl du sagst, die Textur ist ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es gibt ja, wie bei der Gurke, ja, die isst man ja auch und hat man im Gesicht, ne? Ich weiß nicht, wo die Wirkung besser ist, aber das haben wir ja auch an anderer Stelle schon durchgesprochen, dass das natürlich auch wirklich ein sehr gesundes Produkt ist. Natürlich auch da, Menge macht das Gift,
ja.
Aber das ist ja bei allem so.
Eben, und dann gibt's ja auch so diese, fand ich im Übrigen stark an der Stelle, der Salz in der Suppe Podcast von dir. Und auch, dass jetzt das Thema Alge und Salz so nah beieinander liegt.
Salz, ach so, ja, genau, Ostseesalz,
ja,
genau.
Ostseesalz, weil da ist am Ende ja auch, also Salz brauchst du einfach. So, und nichts ist schlimmer als ein laffes Essen. So, das macht keinen Spaß.
Und wenn wir dann wissen, wie das früher mal gehandelt wurde, ne? Das weiße Gold.
Ja. Und ganz genau so ist es eben auch bei der Alge oder beim Thema Umami. Das brauchst du auch. Und du kennst es natürlich noch von früher. Das gibt ja diese Bezeichnung China-Restaurant-Syndrom, diese Unverträglichkeit auf Mononatrium-Glutamat. Mhm. Und dadurch ist es in Deutschland so ein bisschen verteufelt, in anderen Kulturen überhaupt nicht. Und in der Alge ist eben dieses Glutamat drin. Und wenn du es dann aber Umami nennst, ist alles cool. Und bei vielen gehen eben so diese Alarmglocken hoch, wenn sie Glutamat hören. Aber am Ende des Tages kommt es eben bei Tomaten, bei Pilzen, bei Sellerie, bei Alge eben vor. Und macht Essen geiler, ist einfach so.
Noch ganz kurz, dein Lieblingsrezept mit Algen?
Ist tatsächlich diese angesprochene Kruste für auf dem Fisch.
Die mache ich nach.
Dass, wenn man keinen Salamander zu Hause hat, kann man eine Oberhitze im Ofen.
Sehr gut.
Das ist affengeil. Oder eben das Paniermehl weglassen und das Ganze so eine Beurre de Paris Butter machen. Wo ja eigentlich keine Alge drin ist, aber und das auf ein Steak ist tatsächlich auch ziemlich stark. Man muss allerdings im Kopf diesen Alge ist gleich Fisch Gedanken loswerden, weil wenn kein Fisch dabei ist, ist kein Fisch dabei.
Und da würde ich dann die Meeresspaghetti pulverisieren oder wie? Oder
genau,
und dann in die
Butter einarbeiten, das ist wirklich schnell gemacht und dann die Gewürze, auf die man Lust hat, die Butter vorher noch aufschlagen, dann ist sie so ein bisschen luftiger. Das ist richtig, richtig gut. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote. Wir sitzen ja hier gerade bei Meeresgarten am Thiessenkai und ich hatte ein paar Events schon mit denen, ja, und immer grandios zu kochen. Und dann beim ersten Event habe ich versucht, das Thema Alge ganz subtil einzuarbeiten, so dass du es nicht schmeckst, aber merkst, dass es Körper hat. Und beim zweiten Event wurde mir dann ganz doll durch die Blume gesagt, weil das war so ein Essen, da kamen dann alle zusammen, die mit dem Thema zu tun haben, kannst du jetzt mal ein bisschen doller machen, da brauchen wir ein bisschen mehr Alge. Und das ist eben so.
Als, man darf sie auch sehen.
Man darf sie sehen und man soll sie wirklich, wirklich schmecken. Mhm. Und das war dann so, ja, es ist dann super spannend, als Koch dann eben zu sagen, okay, jetzt mache ich es eben nicht mehr subtil, wie ich es kenne, sondern jetzt hau ich mal raus. Und weil du hast eben dann auch mit Salz zu tun und du hast eben mit einem sehr intensiven Geschmack zu tun, der dann eben immer noch im Einklang sein muss. Am Ende soll es ballern, es muss laut schmecken, es muss Spaß machen, aber es muss trotzdem so in einer Harmonie sein. So. Und deshalb ist es dann sehr herausfordernd.
Das glaube ich, ja. Dann weil wenn so das eine so dominant knallt, dann musst du ja was dagegen halten.
Ja.
Bist du denn jetzt, wird man dich nochmal irgendwann wieder in einem Restaurant sehen? Oder sagst du, das war eine schöne Zeit, aber...
Du meinst also als Gast definitiv, ich bin süchtig nach Essen gehen? Nee,
in der Küche.
In der Küche, manchmal werde ich...
Auch als Gastkoch.
Ja, Gastkoch bei Matthias Appel zum Beispiel auch, du hattest ja gesagt, du fährst gleich zu Maurizio Oster noch. Ja. Das war beim Feuerwehr, also Ende der Kieler Woche letztes Jahr, Feuerwerksdinner, war ich Gastkoch. Das war grandios, da war Maurizio Oster auch, hat auch einen ganz krassen, supergeilen Gang gemacht. Also auch da, Grüße gehen raus, bis später. Und ansonsten, ja, werde ich öfter mal noch hier von meinem Ex-Chef aus Nantes, wenn mal irgendwas Cooles ist, fragt er, ob ich mit will, was mich natürlich immer ehrt, wo ich sage...
Das ist cool. Wie lange bist du da weg?
Das war 2014. 2015, glaube ich.
Okay, also bei 10 Jahre.
Ja.
Da hält das aber ganz schön lange.
Das hält, muss auch halten, ist mir wichtig. Und ja. Aber das ist, Küche ist affengeil und wir also machen ja auch nicht nur die Gläser, sondern wir machen auch so Live-Cooking, wo wir so eine kleine mobile Küche mitbringen und dann eben nicht dieses Thema Chefing-Dish, wo irgendwie alles schon so ein bisschen vor sich hin dümpelt, sondern wirklich dann live kochen, vor einer Station, vor den Leuten anrichten und gibt's auch immer noch so einen blöden Spruch dazu, weil Kochen ist Kommunikation und ja, reden und kochen, das ist ziemlich wichtig. Okay,
man merkt schon, eins, du bleibst Koch, ne? Also deshalb nicht Koch oder Unternehmer, erstmal Koch,
ja,
dann Unternehmer. Brutto Stein hat mir ganz viel Spaß gemacht und wir haben einiges gelernt über die Alge und wir kochen nach. Ne? Und wenn wir nicht weiterkommen, melden wir uns bei dir.
Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir den Weg von Hamburg auf dich genommen hast.
Ja.
Und
naja,
es ist mir eine Ehre.
Ich wäre auch nach Nord gefahren.
Cool, ja, das machen wir nächstes Mal. Ja. Machen wir nächstes Mal. Vielen Dank.
Vielen Dank an dich. Und wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Und wir hoffen natürlich, dass du das Thema Algen genauso spannend findest wie wir und freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei bist und diesen Podcast abonnierst, folgst und natürlich auch empfiehlst. Dieser Podcast erscheint im Übrigen monatlich. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich über eure Bewertungen und Kommentare bei Apple Podcast und Spotify. Denn das sorgt dafür, dass der Algentalk sichtbarer wird und mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und wir freuen uns natürlich jetzt schon auf die nächste Episode des Algentalks und da wird unser Gast der Meeresbiologe Raphael Meichsner sein. Also, seid gespannt. Bis dahin, alles Gute und probiert mal ein paar Algen.